Werken mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Kim.
Ich bin Jenny.
Und Jenny, heute besprechen wir mal wieder ein Urteil. Das haben wir ja vor ein paar Folgen auch erst gemacht. Und wir machen das auch wieder sehr konkret am Urteil. Und dieses Urteil kommt heute mal eher deswegen, weil du das gerne besprechen wolltest. Weil du ja so ein paar Betriebe hattest, die sich dazu bei dir gemeldet haben. Du kannst ja mal schildern, was da passiert ist und was da bei dir aufgeploppt ist und warum wir sagen, nee, müssen wir unbedingt besprechen.
Ja, sehr gerne. Genau. Das Urteil war eher so ein Input von außen für uns, ne? Also wir haben ja immer gesagt, wir machen auch gerne mal Folgen zu Themen, die ihr uns sozusagen an die Hand gebt. Jetzt hatten die Betriebe nicht um eine Podcast-Folge gebeten, sondern um eine rechtliche Beratung. Und ich habe mich total gewundert, weil ich dachte, das Thema wäre eigentlich klar sozusagen. Und habe mich gewundert, wo kommt denn auf einmal diese Frage her, ne? Also warum? Und dann auch noch gemehrt über mehrere Innungen, also Gewerke hinweg und immer mit konkretem Bezug auf dieses eine Urteil, was wir jetzt besprechen. Und die erste Anfrage dazu kam, weil tatsächlich die Mitarbeitenden des Betriebes sich beim Betriebsinhaber gemeldet haben und gesagt haben, guck mal, es gibt ein neues EuGH-Urteil, also Europäischer Gerichtshof, aus Oktober 2025 und ab jetzt sind doch auch die Wege zur Baustelle Arbeitszeit, ne? Und der Betrieb hat sich bei mir gemeldet und ja, und gesagt, also der Betrieb hat sich gemeldet und gesagt, hä, Frau Smuch, Sie müssen uns mal helfen, ist das nicht schon immer so? Was ist denn jetzt anders? So, und so ist es sozusagen losgelaufen und in derselben Woche haben sich bestimmt noch 4 oder 5 Betriebe gemeldet, genau zu demselben Thema, mit genau diesem Urteil im Hinterkopf. Und ich bin teilweise, wenn die es geschildert haben, schon dran gegangen, habe gesagt, na, geht's um das EuGH-Urteil. Und deshalb habe ich zu dir gesagt, wir müssen es besprechen.
Genau, ja. Ich wollte dich auch eigentlich nur unterbrechen, um nochmal deutlich zu machen. Also es geht um die Frage, ob Fahrzeit Arbeitszeit ist.
Genau. Ne?
So, ja, das war, genau. Du hast es zwar gesagt, aber es ist so ein bisschen untergegangen. Deswegen wollte ich dich eigentlich
ich dachte ja auch, inhaltlich steigen wir da gleich noch ein. Ich wollte ja nur einmal sagen, wo der Input für die Folge jetzt herkam tatsächlich, weil ich das so interessant fand und weil ich dann auch nur so flapsig dann gesagt hatte, ist es jetzt so, dass es bestimmt bei Social Media irgendwo viral gegangen, so nach dem Motto. Und deshalb kennen jetzt auf einmal alle dieses EuGH-Urteil so.
Ja. Und das ist es auch. Bin ich ja bekennender Social Media-Nutzer, diejenige von uns beiden, die, glaube ich, mehr Social Media nutzt und immer wieder sowas dann auch sieht, wenn sowas so viral geht. Und ja, ich habe bislang keinen einzigen Betrieb, der mich gefragt hat nach diesem Urteil. Aber ich habe gesehen, dass das auf den jeweiligen Seiten auf Social Media ganz groß geteilt worden ist. Und deswegen natürlich auch unter Arbeitnehmern diskutiert wird.
Ja, dann würde ich da vorschlagen, das scheint ja wirklich, ne, scheint ja eine gute Praxisrelevanz zu haben jetzt in dem Fall, würde ich mal kurz den Fall aus dem Urteil nur so in 2 Sätzen einmal schildern und dann würde ich dir mal den Vortritt lassen, das mal einzuordnen. Wollen wir das so rum machen?
Können wir gerne so rum machen, ja.
Okay, cool. Genau, also in dem Fall dieses EuGHs, also in diesem Urteil, war der Sachverhalt wie folgt. Der Arbeitgeber hat einen Ort vorgegeben, an dem sich die Arbeitnehmer treffen sollen, also so einen Sammelpunkt, um von da aus dann gemeinsam mit einem Firmenfahrzeug zum Einsatzort, also zur Baustelle zu fahren. Nach der Arbeit fahren dann alle zusammen, wieder gesammelt in diesem Firmenfahrzeug zurück zu dieser Sammelstelle, also zu diesem vom Arbeitgeber vorgegebenen Ort. Und von da aus tritt dann jeder Arbeitnehmer selbstständig den Heimweg an. Und dann hat man sich darüber gestritten, ganz flapsig gesagt, wo beginnt und endet denn jetzt die Arbeitszeit?
Also beginnt und endet sie am Sammelpunkt oder am tatsächlichen Arbeitsort, wo man dann irgendwann gemeinsam mit diesem, ich sag mal, Firmenfahrzeug dann auch ankommt.
Und genau, und um noch mal kurz den Praxisbezug zu unseren Fallgestaltungen zu bringen, dieser Sammelpunkt kann auch der Betrieb sein, übrigens, dass man sich am Betrieb trifft, nur um das an der Stelle schon einmal einzuwerfen, dass auch das der Sammelpunkt sein kann, weil das wahrscheinlich der häufigste Fall ist. Ja.
Wenn die Arbeitnehmenden eben nicht von zu Hause direkt zur Baustelle fahren können, sondern erst in den Betrieb kommen müssen, das ist ja oft so, ne? Ich brauche das Betriebsauto, genau. Ich brauche Material und. Dann habe ich ja einen vorgegebenen Ort, an dem die Arbeit schon eigentlich startet. Ja, für uns ist das nichts Neues, Jenny. Das hast du auch schon gesagt. Eigentlich sind wir gar nicht überrascht über das EuGH-Urteil. Es ist total in einer Linie mit dem, was uns der EuGH sonst so erzählt. Und an einer Stelle ist es vielleicht etwas überraschender als sonst. Wir haben diese, ich sag mal, diese Bulli-Rechtsprechung, ne, in Deutschland, dass man eigentlich sagt, okay, klar, Sammelpunkt, alle fahren zusammen mit dem Auto, aber es fährt ja nur einer. Und alle anderen können schlafen, am Handy daddeln, was auch immer. Dann ist für den Fahrer schon immer die Fahrzeit natürlich Arbeitszeit gewesen. Da wird doch gar nicht drüber diskutiert. Das ist für alle vollkommen offensichtlich. Beim Rest musste man ja schon sagen, naja, es ist ja eher wie so eine Pause. So. Und das ist jetzt dieser Punkt, wo man sagt, das könnte ein bisschen überraschend sein. Da hat der EuGH jetzt nämlich gesagt, nee, das ist wohl doch nicht so ganz der Fall. Also es war natürlich auch so, der Arbeitgeber hat in dem Fall gesagt, erst ab der Baustelle, weil ihr sitzt alle nur im Auto, könnt schlafen, könnt spielen. Also gleiche Argumente, wie unsere deutschen Arbeitgeber das auch machen. Der Arbeitnehmer hat gesagt, hallo, wenn ich nicht frei entscheiden kann, wie ich da hinkomme, ob ich nochmal abbiege, ob ich nochmal einkaufen gehe oder nicht, sondern zu einer Uhrzeit an diesem bestimmten Ort sein muss, dann ist ab dem Zeitpunkt keine Freizeit mehr, weil ich kann nicht frei über meine eigene Zeit verfügen.
Genau, und vielleicht mag er auch seine Kollegen oder mochte er seine Kollegen nicht und musste dann mit denen erstmal eine Stunde morgens im Auto sitzen oder so und war richtig angefressen.
Ja.
Nein, keine Ahnung. Sagt der EuGH? Aber ja, er kann nicht frei verfügen, ja. Mhm.
Er kann nicht frei verfügen. Und das ist auch das, was der EuGH ganz stumpf sagt. Er sagt halt eben, Fahrten von Arbeitnehmern von einem vom Arbeitgeber festgelegten Treffpunkt zu einem Arbeitsort und auch zurück logischerweise gelten als Arbeitszeit. Punkt. Also EuGH ganz klipp und klar, von Sammelpunkt bis Sammelpunkt, alles gilt erstmal als Arbeitszeit. Der EuGH macht das ehrlich gesagt an einem guten Begriff fest, nämlich was ist denn Arbeit und was ist Freizeit?
Ja. Ne,
wo beginnt Arbeit oder wo endet Freizeit? Und der EuGH sagt, es gibt nichts dazwischen. Ne, also unsere BAG-Rechtsprechung, also Bundesarbeitsgericht, ist da so ein bisschen mehr so, naja, es gibt ja dieses Dazwischen, weil die im Auto sitzen, ja, die können auch nicht frei über ihre Zeit verfügen, aber die arbeiten ja auch nicht. Die bringen ja keine Leistung in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber der EuGH knüpft Arbeit gar nicht erst an Leistung, sondern der EuGH sagt halt eben, dass jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt, ohne frei über seine Zeit verfügen zu können.
Das ist Arbeitszeit. Arbeit. Ja.
Und wenn jemand eine dienstlich veranlasste Fahrt vornimmt, und zwar nicht die Fahrt zur Arbeit, sondern vom Arbeitgeber vorgegeben, wie diese Fahrt durchzuführen ist, dann kann er dann nicht mehr frei über seine Zeit bestimmen. Und wenn jemand nicht frei über seine Zeit bestimmen kann, dann ist es Arbeitszeit. Ich finde es ziemlich klar und einleuchtend irgendwie.
Ich finde das auch total klar und das macht natürlich auch diese bisherige Bulli-Fahrer-Regelung sozusagen ein bisschen deutlicher, sage ich mal. Also es bringt es ein bisschen mehr auf den Punkt, ne? Weil sonst war so, ja toll, und der dann zufällig fährt, weil der immer schon fährt, der kriegt dann Überstunden, so nach dem Motto, ne? Weil gleich kommen wir, ich habe jetzt extra nicht gesagt Geld, weil dazu kommen wir gleich noch.
Ja.
Weil wir unterscheiden ja auch immer, ne, in Arbeitszeit nach Arbeitszeitgesetz und in Vergütung dieser Arbeitszeit. Also das sind nochmal
Arbeitszeit.
Genau, das sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Deshalb habe ich gerade extra Überstunden gesagt, mal ganz blöd, ne, so formuliert.
Ja. Wobei der Bullifahrer arbeitet ja tatsächlich auch im Gedankengang des deutschen Rechtes. Das heißt, der Bullifahrer, der bekommt alles vergütet.
Der bringt halt die Leute auch dahin, wo sie dann sozusagen das Geld für den Arbeitgeber auch verdienen sollen. Ne? So muss man es mal, so hat man sich das, glaube ich, damals mal vorgestellt, als man diese Rechtsprechung entwickelt hat. Ja,
ich
okay.
Wir bekommen gleich übrigens einen Besucher.
Oha. Die Katze?
Die Katze sitzt neben mir. Er wollte auch mal teilnehmen.
Auch schön. Aber Kim, jetzt sag mal, was bedeutet denn jetzt diese in Anführungszeichen neue EuGH-Rechtsprechung für die Vergütung? Heißt das denn, dass sozusagen ab dem Sammelpunkt, wo alle ins Auto steigen, wir nehmen jetzt mal den Betrieb, ne, müssen dann alle schon ihren normalen Stundenlohn bekommen? Oder wie, was sagst du dazu?
Das sagt der EuGH nämlich nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weswegen die Arbeitnehmenden in deinen Betrieben zum Arbeitgeber gegangen sind und gesagt haben, so Chef, ich bekomme ab sofort mehr Geld. Aber das sagt der EuGH nicht, das kann der EuGH nämlich auch gar nicht, weil der EuGH darf ja nur über europarechtliche Themen entscheiden. Mhm. Und in dem Fall ist das die Arbeitszeitrichtlinie, nach der dann auch unser eigenes Arbeitszeitgesetz ausgerichtet ist. Und die Vergütung und die Art und Weise, wie vergütet wird, in welcher Höhe vergütet wird, ob es einen Mindestlohn gibt, ob es keinen Mindestlohn gibt, da hat der EuGH absolut keine Verfügungsgewalt drüber. Das ist keine europarechtliche Rechtlinie und deswegen darf der EuGH in diesem Fall auch nicht entscheiden. Sprich, bislang sagt das Urteil dazu überhaupt nichts aus, wie und ob das überhaupt zu vergüten ist.
Interessant, aber wir müssen jetzt ja das, was der EuGH gesagt hat, trotzdem auf unser Arbeitszeitgesetz anwenden, ne? Und was ist da jetzt zu beachten? Also wie funktioniert das? Ich bin da schon wieder bei hier Höchstarbeitsdauer in der Regel 8 Stunden. Na gut, wenn jetzt noch die Hin- und Rückfahrt dazu kommt und die zählt für alle dann auch noch dazu. Wie machen wir das jetzt? Also wie läuft das?
Also ich denke nicht nur mal an diese 8-Stunden-Tage, sondern gehe mal davon aus, dass wir an 4 Tagen die Woche länger arbeiten und freitags sehr kurz häufig. Ne? Das ist ja ein absoluter Regelfall, dass das in vielen Betrieben passiert. Dann sind wir ja vielleicht schon bei 9 Stunden sogar, die an montags bis donnerstags gearbeitet werden. Und wenn wir jetzt morgens eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde Fahrtzeit haben, ja, das bisschen
rechnen kann ich. Dann sind wir bei den kritischen 10 Stunden.
Dann sind wir bei den kritischen 10 Stunden angekommen. Wenn wir jetzt wissen, dass die Baustelle aber schon 45 Minuten entfernt ist zum Beispiel, dann überschreiten wir in diesem Moment auf der Rückfahrt bewusst die Höchstarbeitszeit vom Arbeitszeitgesetz. Und das wäre nicht zulässig. Ne? Also es betrifft dann nicht nur den Fahrer, sondern es betrifft alle, die im Auto sitzen.
Und tatsächlich ist das ja häufig so, ne? Also viele meiner Betriebe fahren ja nach Hamburg rein und da kommst du mit einer halben Stunde morgens nicht aus, ne? Das kannst du knicken. Und nachmittags erst recht nicht. Und dann ist immer noch Stau. Was ist denn, wenn Stau ist? Also wenn man sagt, okay, wir planen das jetzt extra so und dann stehen die aber noch im Stau, was ja auch nicht selten vorkommt. Ja. Was ist damit?
Also, wenn du auf der Strecke mit Stau zu rechnen hast, ich sag jetzt mal Elbtunnel, und du weißt, morgens und nachmittags ist immer garantiert Stau, dann wirst du das mit einberechnen müssen. Das ist dann eben in die Fahrzeit mit einzuberechnen. Wenn das jetzt zufällig ist, weil mal ein Unfall ist, weil eine Baustelle ist, die wir alle nicht vorher wussten, dann kann das auch mal in Ordnung sein. Es gibt den Paragraphen 14 im Arbeitszeitgesetz, wo der sagt, in Ausnahme und in Notfällen darf auch mal mehr als 10 Stunden gearbeitet werden. Also ich muss jetzt nicht sofort die Fahrt abbrechen, wenn ich darüber komme. Wäre
ja, geht ja auch nicht. Ja, genau.
Aber wenn ich halt weiß, dass die Fahrt sich jeden Tag verzögert, dann muss ich
ja dann ist kein außergewöhnliches Ereignis mehr, ne? Verstehe ich.
Genau. Und also dann müsste sich das ja möglich, dass das eben funktioniert. Aber naja.
Schwierig. Worauf sich das ja dann aber auch noch auswirkt, sind ja dann auch die Ruhezeiten, ne? Wenn ich da jetzt mal so überlege, weil die beginnt ja vermutlich dann auch erst, wenn man ab Sammelpunkt wieder nach Hause fährt. Also die nicht nur der Beginn der Arbeitszeit verschiebt sich in Anführungszeichen nach vorne, sondern wird ja hinten dann auch noch länger. Das bedeutet, die Ruhezeiten, die einzuhalten sind nach Arbeitszeitgesetz, das wird ja dann auch noch schwieriger.
Ja.
Weil in der Regel wird ja auch früh angefangen. Ja.
Diese tägliche Ruhezeit, die wir einhalten müssen, sind ja 11 Stunden. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Arbeit endet, bis ich morgens die Arbeit wieder aufnehmen kann, sind 11 Stunden. Und auch die müssen jetzt natürlich berücksichtigt werden, ab Treffpunkt bis Treffpunkt.
Mhm. Interessant.
Also wenn ich abends losfahre, von da sage, ich bin jetzt in meinem eigenen Auto, Arbeitszeit endet und Arbeitszeit beginnt wieder, wenn ich an diesem Treffpunkt angekommen bin und wir mit dem Auto gemeinsam zur Arbeitsstelle losfahren.
Mhm.
Ja, okay. Das wird schwieriger, es wird enger damit, ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es wird schon komplizierter und die Vergütung haben wir jetzt im Moment noch ausgespart, in Anführungszeichen, ne? Also wir sind jetzt gerade nur beim Arbeitszeitgesetz und der Einhaltung dieser Vorgaben. Und ja, bleibt auch noch spannend abzuwarten. Also ich bin sehr gespannt, was unsere deutschen Gerichte mit diesem EuGH-Urteil machen, was am Ende dann auch die Vergütung angeht, ne? Aber ich glaube, dazu können wir trotzdem noch mal ein paar Hinweise geben, weil natürlich das Thema nicht wegen dieser Einhaltung dieses Arbeitszeitgesetzes aufgeploppt ist, wie du schon richtig vermutet hast, sondern meistens wegen kommt sowas ja dann wegen der Bezahlung, genau. Und deshalb können wir da vielleicht trotzdem noch, vielleicht aus der Sicht Stand jetzt noch mal was dazu sagen.
Ja, also tatsächlich aus Stand jetzt, ich bin bei dir, wir müssen abwarten, was denn das Bundesarbeitsgericht, wenn es denn irgendwann mal dazu kommen sollte, dazu sagt. Das wird dauern, ne, bis das bei unseren Gerichten landet, weil der Fall jetzt, der kam gar nicht aus Deutschland, der kam aus Spanien. Es wird also dauern, bis dieser Fall bei unseren Gerichten landet und bei unseren Gerichten bis oben hindurch entschieden worden ist. Zum aktuellen Zeitpunkt könnte man vermuten, dass das Bundesarbeitsgericht da aber sehr gnädig mit den Arbeitgebern, ehrlich gesagt, umgehen wird, weil es jetzt schon Urteile dazu gibt, zu sagen, na ja, Reisezeit ist ja heute schon in bestimmten Fällen auch Arbeitszeit. Zum Beispiel, wenn ich die Mitarbeiter auf Dienstreise schicke. Ne? Also wenn die innerhalb Deutschlands doch sehr, sehr weit fahren müssen, um dann an einen bestimmten Ort zu kommen, dann ist das ja auch schon Arbeitszeit. Aber ich das Bundesarbeitsgericht, ja.
Monteur ein. Also Montagearbeiten wollte ich einwerfen, ne? Beispiel für das, was du gerade gesagt hast.
Ja, wobei das da vielleicht sogar noch mal anders ist bei Montagearbeiten, weil da der Tarifvertrag wieder greift. Deswegen würde ich eher so von den Büromitarbeitern ausgehen, die ich zum Beispiel zu einem ganz auswärtigen Seminar in ein Hotel schicke.
Okay, vielleicht eher so. Ja, genau, Tarifverträge klammern wir jetzt, das können wir an der Stelle vielleicht sagen, mal so ein bisschen aus, weil das ist tatsächlich so, dass gerade im Handwerk in den Tarifverträgen sehr häufig zu genau diesem Thema Vergütung von Wegezeiten spezielle Regelungen gibt. Die können wir jetzt hier nicht alle im Detail besprechen. Dieser Hinweis nochmal an dieser Stelle. Also wenn da, das ist ganz wichtig, dass ihr da immer nochmal an euer Gewerk spezifisch denkt, wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört und wisst, okay, da könnte es noch eine Sonderregelung zu geben. Das, was wir jetzt hier besprechen, sind so die allgemeinen übergeordneten Grundsätze, sage ich jetzt mal.
Ja, aber deswegen halt eben, also diese Reisezeit, die ich meine, ist wirklich diese, ich schicke jemanden aktiv mal ausnahmsweise vollkommen woanders hin. Und zu dieser Reisezeit, da gibt es eben auch tatsächlich ein bundesarbeitsgerichtliches Urteil, wo es um die Vergütung ging. Da hat man nämlich, ich meine in einer Betriebsvereinbarung, vielleicht war es auch in einem Tarifvertrag, sich darauf geeinigt, dass eben diese Reisezeit anders zu vergüten ist als die tatsächliche Arbeitszeit. Und am Ende sogar erheblich viel weniger. Ne? Also zum Beispiel nur mit der Hälfte des üblichen Stundenlohnes. Und da hat das Bundesarbeitsgericht damals gesagt, ja, das ist vollkommen in Ordnung für uns, weil derjenige ist ja nicht produktiv tätig. Er ist auch nicht ganz freiwillig unterwegs, aber er ist auch nicht produktiv tätig. Und wir finden das schon in Ordnung, dass man solche Regelungen treffen kann. Deswegen gehe ich aktuell davon aus, dass es gut möglich ist, dass das Bundesarbeitsgericht zumindest insofern auch ein bisschen bei seiner eigenen Rechtsprechung bleiben wird.
Ja, und dass man dann sagt, okay, diese Zeiten, weil sie Arbeitszeiten sind, sind auch zu vergüten, aber man muss nicht den normalen Stundenlohn, den man sonst für produktive Arbeit sozusagen erhält, bezahlen.
Es ist auch möglich, dass das BAG sagt, das ist gar nicht zu vergüten. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass man zu diesem Ergebnis kommt. Das können wir uns aber jetzt gerade nicht aus den Fingern saugen. Wie gesagt, es gibt kein Urteil bislang dazu aus Deutschland. Es sind alles nur Theorien. Bislang ist es nicht entschieden. Das heißt, bislang gibt es keine Vorgabe dafür, dass wir diese Arbeitszeit auch als Arbeitszeit vergüten müssen. Und wenn wir es vergüten müssten, in welcher Höhe? Beides gibt es nicht, sondern bloß ein im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Es ist Arbeit. Wir müssen darauf achten, dass damit die Stunden nicht überschritten und nicht die Ruhezeiten nicht unterschritten werden.
Achtung, Ausnahmeregelung in Tarifverträgen möglich. Ich muss das nochmal so deutlich sagen, weil so wie du es gerade gesagt hast, ist es absolut richtig, allgemein gesagt. Aber wir haben tatsächlich ja Regelungen in Tarifverträgen, wo es anders ist. Ich denke an das Bauhauptgewerbe. Das ist keine, wir hatten das im Vorfeld, ne, als wir die Folge so ein bisschen vorbesprochen haben, haben wir da schon ein bisschen drüber diskutiert. Das heißt zwar Wegezeitenentschädigung, aber es ist eigentlich eher so ein Verpflegungszuschuss. Trotz dessen ist das irgendwie, ist das halt schon mal, ist das wenigstens ja schon mal geregelt. Also man hat da schon mal,
aber es ist halt das Thema schon mal angefasst. Es ist halt keine Vergütung für die Strecke, die ich zurücklege und die Zeit, die ich zurücklege, sondern es ist einfach nur ein Aufwand, weil ich mehr Zeit außerhalb meiner eigenen Wohnung verbringe, quasi.
Ja.
So eine Verpflegungspauschale.
Genau, auch für den Weg zur Arbeit, ne? Also dieser Weg zur Arbeit ist schon irgendwie abgedeckt, ne? Im Sinne.
Ja.
Ab dem in so einem Vergütungssinne. Der Wohnung sogar schon. Genau. Ja, genau. In so einem Vergütungssinne. Nichtsdestotrotz. Also man muss wirklich strikt trennen und das ist, glaube ich, was die meisten auch nicht verstehen, also sowohl Arbeitnehmende als auch Arbeitgebende. Warum auch, ist auch völlig absurd, aber juristisch ist es so, wir müssen es mal ganz strikt trennen zwischen Arbeitszeit nach Arbeitszeitgesetz, das, was wir gerade ja ausführlich besprochen haben, und dann wiederum Vergütung, wie auch immer, ne? Und das ist, glaube ich, das Learning, was man aus dieser Folge mitnehmen sollte, dass es nicht das Gleiche ist und dass es nicht gleichzusetzen ist und dass auch Arbeitszeit gibt, so wie du gerade gesagt hast, die vielleicht auch gar nicht vergütet wird. Auch das ist möglich.
Ne? Ich habe auch noch einen ganz konkreten Einwand auch bei dem Ganzen.
Ja.
Ich sag das jetzt so lapidar, von wegen, es ist nach aktuellem Stand verleitet mich nichts dazu zu sagen, es ist zu vergüten, diese Zeit. Sie ist aufzuschreiben, sie ist zu berücksichtigen bei Ruhezeiten, bei Höchstarbeitszeiten, sie ist aber nicht zu vergüten. Und jetzt kommt mein Aber, was wir trotzdem immer gucken müssen. Wir haben ein geltendes Mindestlohngesetz, was sich auf das Arbeitszeitgesetz bezieht und dementsprechend dann doch wieder an die Stunden des Arbeitszeitgesetzes anknüpft und dann nämlich zu KOL feststellt, wie viel hat ein Mitarbeiter denn gearbeitet, auch wenn es unproduktive Arbeitszeit war. Und da würden dann die Fahrzeiten ja unter Umständen wieder reinfallen. Das heißt, ich muss dann trotzdem den Durchschnitt der laut Arbeitszeitgesetz geltenden Stunden nehmen, mir angucken und gucken, was der Arbeitnehmer dann im Monat verdient hat und ob das jetzt noch passt mit dem Mindestlohn oder nicht.
Ja, das ist ja auch, das finde ich auch so wild eigentlich, ne? Also das Leuten zu erklären, ist quasi unmöglich. Also mich hatten die Betriebe auch gebeten, gesagt, ja, können Sie da nicht noch ein Newsletter zu machen oder so ein Rundschreiben? Und da war ich auch so, boah, wie soll ich denn das bitte in einem Rundschreiben auf einem Papier erklären? Deshalb hoffe ich, dass die Betriebe, die die Frage gestellt haben, sich auch diese Folge anhören, weil es viel einfacher ist. Und selbst dann ist es schon schwierig, das zu erklären. Also wie soll man das an normal denkenden Menschen verklickern? Ich finde das auch schon kompliziert, muss ich dir ehrlich sagen. Wir haben da ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Wir haben auch, muss man auch mal ehrlich sagen, ein bisschen gebraucht, bis wir jetzt die Folge aufgenommen haben, weil wir uns da auch nochmal so ein bisschen einfuchsen mussten, eben wegen dieser kleinen Fallstricke auch noch mit dem Mindestlohngesetz und so weiter und so fort, weil das einfach erstmal ganz abwegig ist, obwohl es natürlich in Summe dann wieder Sinn ergibt, weil wir haben nun mal ein Mindestlohngesetz und wenn man dann auf einmal Arbeitszeit hat, die nicht vergütet wird, dann kann man das ja sozusagen austricksen. Und das wollen wir ja auch nicht. Also am Ende gibt es irgendwie Sinn. Aber es ist abwegig. Richtig.
Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir in den meisten Gewerken, wo diese Regelung überhaupt zutage kommen würde, also Sammelpunkt, man fährt gemeinsam los, also Bauhaupt- und Nebengewerbe, ich würde behaupten, dass wir im Schnitt mit dieser halbe Stunde, dreiviertel Stunde zusätzlicher Arbeitszeit oder pro Strecke zusätzlicher Arbeitszeit höchstwahrscheinlich den Mindestlohn weiterhin abdecken können, wenn ich jetzt so von Ecklohn ausgehe.
Das würde ich auch vermuten und wäre übrigens auch mein nächster Satz gewesen, weil das wollte ich nämlich auch sagen. Ja. Wenn ich mir überlege, was da für Ecklöhne nach Tarifvertrag und viele zahlen ja auch über Tarif, jedenfalls bei mir in der Region, muss ich ehrlich sagen, wird man da wohl kein Problem bekommen, aber vielleicht kann man es mal exemplarisch bei einem Mitarbeiter, der vielleicht am wenigsten verdient aus der Kolonne, das mal einmal kurz überschlagen, gucken, dass das hinkommt und dann kann man sich ja entspannt für alle, die mehr verdienen, zurücklehnen, wäre jetzt so der Praxistipp an dieser Stelle, das einmal nur gegenzuchecken mit dem, der halt am wenigsten verdient, nimmt man sich so einen Bauhelfer raus, ne, guckt mal, schaut mal, wenn es bei dem hinkommt, na, dann kommt es bei einem Gesellen wohl auch hin, ne? Also, so, das Das wird so sein.
Das, genau. Aber also es lässt genau. sich, es würde sich errechnen lassen. Ich meine, auch da, wo es irgendwie noch Zuschläge gibt und sowas, ne, dann sind wir da sowieso auch definitiv drüber. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch Jenny, deswegen waren deine Betriebe ja auch so irritiert. Ich glaube, dass für die meisten unserer Betriebe und auch die meisten unserer Zuhörer sich diese Frage aber auch überhaupt nicht stellt. Dass die meisten von Anfang an sagen, wenn ich die natürlich morgens in den Betrieb ordere, vollkommen selbstverständlich ist es, dass das Auto beladen, diese Rüstzeit, dass das Arbeitszeit ist. Das ist mittlerweile für alle vollkommen selbstverständlich. Mm. Wie sollen die denn jetzt anfangen zu sagen, in welcher Zeit habt ihr gerüstet, wann seid ihr losgefahren, wann seid ihr an der Baustelle angekommen? So konkret wird ja fast nirgendwo Arbeitszeit erfasst. Ja, wenn du projektbezogen erfasst, dann wird halt die Projektzeit erfasst. Aber alles andere wird doch gar nicht so konkret erfasst. Und deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, dass die meisten sich da nie einen Kopf drum gemacht haben, weil einfach gesagt wird, wenn die bei uns morgens um 7 antreten und um 7 losfahren, dann beginnt morgens um 7 die Arbeitszeit. Punkt.
Ja, davon gehe ich auch aus, gerade für diese Fälle, wo das im Betrieb losgeht. Ich glaube, da, wo das eher dann zu Irritationen führt, ist, wenn es so einen externen Sammelpunkt oder sowas gibt. Ich glaube, da taucht dann die Frage eher auf. Aber du hast recht. Also wenn die morgens dann in den Betrieb kommen, ihr Privatfahrzeug da abstellen, sich gegebenenfalls sogar umziehen im Betrieb, ja, dann fangen die an zu arbeiten. Dann ist das bezahlte Arbeitszeit. So, ne?
Und
ganz
diese Zeit
gesagt.
Dann jetzt rauszurechnen, ist dann auch wieder komisch irgendwie. Das fühlt sich, glaube ich, auch für den Arbeitgeber häufig irgendwie gar nicht ganz so richtig an.
Und was man auch dazu sagen muss, vermutlich ist der Verwaltungsaufwand dessen auch so groß am Ende, wenn man das nicht alles irgendwie super überstrukturiert sowieso in seinem Betrieb schon hat, dass es einfacher ist, am Ende das dann auch einfach so abzurechnen, ja.
Und die Diskussionen, die es sonst gäbe, vielleicht gab es die auch schon mal und man hat dann gesagt, nee, ihr habt ja recht und wir machen das anders. Also natürlich betrifft das nicht jeden, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass verhältnismäßig sind es ja trotzdem wenige, die auf einen zugekommen sind oder auf uns insgesamt zugekommen sind. Ja, das Thema ist aufgekommen. Aber deswegen bin ich ehrlich gesagt felsenfest der Überzeugung, dass wahrscheinlich viele Betriebe sich da nie einen Kopf drum gemacht haben und auch weiterhin keinen Kopf drum machen werden und müssen, weil sie es sowieso schon
und
so
müssen.
Machen.
Genau.
Weil wie sich das vielleicht auch richtig anfühlt.
Ja. Ich glaube, so wird das auch bei den Betrieben, die mich angefragt haben, sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, weil ich hatte das jetzt schon wieder weggeschoben. Aber ich glaube, die Irritation war einfach da, weil so getan wurde, als wäre dieses EuGH-Urteil jetzt bahnbrechende Neuigkeiten aus der Welt des Arbeitsrechts. Und oh mein Gott, das ist jetzt auf einmal Arbeitszeit. Und dann sind die Mitarbeiter, die vielleicht die Zeit sowieso schon als Arbeitszeit vergütet bekommen und sagen, ja, hier, hallo, das ist Arbeitszeit, ich krieg dir jetzt noch extra Geld für. Und dann sagen die Betriebe so, halt, stopp, aber müssen wir jetzt was anders machen? Weil wir bezahlen die doch ab dem Moment, wo sie aufs Betriebsgelände fahren, nach dem Motto, ne? Und ich glaube, dass genau das so ein Missverständnis war. Und dass das gekommen ist, weil das so viral gegangen ist und das so missverstanden wurde und halt natürlich auch für den Laien, der sich ja sonst nicht mit Arbeitsrecht auseinandersetzt, so wie wir, das erstmal so aussah, als wäre das jetzt eine bahnbrechende Neuigkeit, was
und
der EuGH da
ist es das
gemacht hat.
Gar nicht.
Nee, genau. Und das fand ich so witzig und deshalb wollte ich so unbedingt, dass wir diesen Fall besprechen, weil das, glaube ich, einfach mal nötig war, dass man da mal das so ein bisschen aufräumt, auch mit der Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Vergütung. Fand ich jetzt ganz
so, einmal nochmal in kurz und zusammengefasst für unsere Betriebe, was sollten sie jetzt tun, Jenny? Also, wenn Fahrzeiten bislang nur rein für den Fahrer, also den sogenannten Bulli-Fahrer, erfasst worden sind, dann dürften bitte die Fahrzeiten ab der Sammelstelle bis zur Sammelstelle ab sofort auch für alle anderen erfasst werden. Dann ist der Arbeitsbeginn eben im arbeitszeitrechtlichen Sinne zu diesem Zeitpunkt schon und bei der Vergütung noch einmal durchkalkulieren, dass ihr bitte nicht unter den Mindestlohn fallt. Wenn ihr sagt, läuft sowieso alles bei euch schon im Betrieb so, macht ihr euch gar keinen Kopf drum, umso besser. Lasst gar keine Panik aufkommen, lasst euch nicht verunsichern von solchen Fragen, dann macht ihr sowieso schon alles richtig. Ich glaube, genau. Spannend wird es für unsere Kolleginnen und Kollegen, die in naher Zukunft jetzt Tarifverhandlungen wieder anfangen, yes, und mit den Gewerkschaften verhandeln müssen, weil für die Gewerkschaften ist das jetzt natürlich das Einfallstor schlechthin, auch da so etwas wie eine Wegezeitentschädigung wie im Bauhauptgewerbe oder angelehnt an das in irgendeiner Art und Weise doch nochmal zu vereinbaren, glaube ich.
Ja,
das könnte, das stimmt, könnte in den Tarifvertragsverhandlungen durchaus spannend werden.
Ja, glaube ich auch. Also da wird das dann nochmal interessant, ja. Ja, genau. So viel, glaube ich, heute mal von uns zu europarechtlicher, europaarbeitsrechtlicher Rechtsprechung, darf man das so sagen? Witzig. Genau, ich hoffe, wir haben mit ein paar Vorurteilen aufgeräumt. Wir haben das Thema mal so ein bisschen strukturiert dargestellt, dass ihr versteht, wo sozusagen die Unterschiede liegen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal und hört fleißig unseren Podcast und liked uns auch gerne auf Instagram, da freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.